Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihrer Führungsrolle zu begleiten, zu bestärken, auf ihre innere Stimme zu hören und ihnen zu zeigen, wie sie auch in schwierigen Situationen souverän bleiben können. Nach wie vor sind Frauen im deutschsprachigen Raum auf C-Level, also in Vorstandspositionen, eher gezählt vertreten. Aber langsam werden es mehr. Monika Haselbacher ist eine von ihnen. Seit Jänner 2023 ist sie Chief Operating Officer, also COO, beim internationalen Hightech-Unternehmen Frequentis. Damit verantwortet sie sämtliche Agenten rund um die Abwicklung von Kundenprojekten, die Verbesserung der Prozesse über alle Niederlassungen und auch das Thema Operational Excellence. Bereits seit 1998 ist sie für Frequentis tätig und die letzten 5 Jahre hat sie die Tochtergesellschaft BDTS mit 70 Mitarbeitenden geführt. Monika Haselbacher ist gebürtige Niederösterreicherin, sie ist verheiratet und Mutter einer Teenager-Tochter. Und wenn sie nicht gerade beruflich unterwegs ist, verbringt sie ihre freie Zeit am liebsten mit ihrer Familie, beim Gartenarbeiten oder ganz entspannt beim Lesen. Ja, und auch die Musik hat einen wichtigen Stellenwert in ihrem Leben, denn Monika Haselbacher spielt Geige in einem Ensemble. Heute spreche ich mit der erfahrenen Managerin darüber, welche Eigenschaft sich wie ein roter Faden durch ihr Leben zieht, wie sie in ihre Führungsrolle kam und dann schließlich auch COO wurde. Wir unterhalten uns darüber, was wir Frauen beherzigen können, wenn wir eine Führungsrolle anstreben und was uns in leitenden Positionen auszeichnet. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Monika Haselbacher. Vielen Dank dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für unser Gespräch.
Ja, ich freue mich total, dass Sie auf mich gestoßen sind und mich eingeladen haben. Und ich bin schon gespannt, was Sie mich alles fragen werden.
Wohin uns die Reise führt. Ja. Ja, ich möchte mal beginnen. Also Sie sind jetzt seit Anfang des Jahres COO hier bei der Frequentis. Und das ist ja etwas, was man sich als Kind ja in der Regel nicht so ausdenkt, so eine Position. Man hat ja keine Wahrnehmung, was es alles gibt da draußen in der Welt. Da hat man noch ganz andere Vorstellungen. Was war denn so ein Berufswunsch als Kind, als junge Frau? Was wollten Sie denn werden?
So Volksschulalter war so meine Idee. Ich wäre entweder Finanzministerin oder Astronautin, ja. Ist es jetzt beides nicht geworden, wobei Astronautin mich auch noch im späteren Alter interessiert hätte. Ja. Und dann so als junge Frau, junges Mädchen, war so eher so Ausschließungskriterien. Also ich will nicht das werden, was meine Eltern sind, ich will nicht Lehrerin werden, also eher so das, quasi was ich gekannt habe, also ich will nichts von dem werden, was ich kenne. Ja. Also das war so ein Motto, glaube ich, von mir. Ja. Und da hat mich ja dann auch irgendwo hingeführt, wo eben niemand sonst war, den ich kenne. Mhm. Ja.
Finanzministerin, ich meine, ein wichtiger Job, ja, also in Zeiten wie diesen überhaupt. Und Astronautin, also das ist ja schon so ein bisschen konträr, ne?
Ja, ja.
Und jetzt COO in einer Organisation, die sich mit Kommunikationsmedien und Sicherheitssystemen für Kommunikation beschäftigt. Wo ist da der rote Faden?
Na, ich glaube, der rote Faden ist wirklich das, was Ungewöhnliches zu machen. Mhm. Ja, also das würde ich sagen, obwohl ich natürlich als Kind wäre mir das nicht bewusst, aber ich glaube schon, dass das ein Motto ist von mir. Ja.
Etwas anderes zu machen, ja, genau, als alle anderen, genau.
Mhm.
Ja. Sie haben ja auch Nachrichtentechnik studiert, ja. Das war damals, wie Sie studiert haben, auch noch wahrscheinlich so ein bisschen ein Orchideenthema für junge Mädchen, oder? Wie viele wart Sie da im Studium?
Ja, also es war ja damals, also ich habe angefangen 1987 zu studieren, das war noch die Zeit, wo es keine Fachhochschulen gab, ja, das können sich ja die jungen Leute heute wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, ja. Das heißt, es haben auch wahnsinnig viele angefangen, ja, also Nachrichtentechnik ist ein Zweig der Elektrotechnik und da waren 500 ungefähr, haben da 87 angefangen und davon waren 10 Frauen, ja, ungefähr, also von der Größenordnung, ja. Und was hat mich dazu gebracht? Also eigentlich war für mich schon so in der 7., 8., also ich habe ein ganz normales neusprachliches Gymnasium gemacht in Wien und für mich war aber schon eben so in der 7., 8. relativ klar, ich will irgendwas Technisches machen. Die Fachrichtung war noch nicht so, also weiß nicht, Architektur oder Maschinenbau. Und Elektrotechnik war dann eigentlich eher ein Zufall, weil ein Schulkollege von mir auch Elektrotechnik gemacht hat. Und ich dachte, na gut, sind wir zumindest zu zweit. Ja. Und er hat dann zwar aufgehört, er hat dann umgesattelt auf Informatik, aber ich bin bei der Elektrotechnik geblieben. Und Nachrichtentechnik ist es eigentlich deswegen geworden, weil ich besonders gern einfach mich mit mathematischen Themen beschäftigt habe und dort einfach Mathe einen großen Schwerpunkt hat in der Nachrichtentechnik. Mhm. Ja. Und sagen wir, die zweite Motivation eigentlich für die Nachrichtentechnik war auch, also ich spiele auch Geige und es war so mal in meinem Hinterkopf, ich könnte vielleicht Tontechnikerin werden, ja, und da wäre das auch keine schlechte Grundlage gewesen.
Das heißt, zum einen eine musisch-kreative Begabung und zum anderen auch eine analytisch-mathematische Begabung. Das heißt, Sie würden sagen, Sie vereinen so beides in sich, kommt ja nicht so häufig sagen. Vor.
Ja.
Also Sie spielen auch immer noch Geige?
Ja.
Das ist ein schöner Ausgleich.
Technisch. Dann habe ich nicht so viel Zeit, aber ja, mache ich sehr gern. Mhm. Ja. Also ich spiele in einem kleinen Ensemble und zumindest einmal im Monat.
Jetzt ist ja ein technisches Studium zu wählen, vor allem damals ja nicht das, woran die meisten jungen Frauen als erstes denken. Mhm. Gab es, und Sie haben gesagt, Sie wollten was anderes machen, als alle anderen gemacht haben, auch in Ihrem Umfeld jetzt. Gab es irgendwelche weiblichen Rollenvorbilder, Role Models, die Sie inspiriert haben? Irgendjemand, an dem Sie sich orientiert haben?
Mhm. Naja, jetzt nicht unbedingt für technisches Studium, das nicht. Aber was vielleicht schon ungewöhnlich ist in meiner Familie, ist, dass schon mein Urgroßvater, also mütterlicherseits, schon wollte, dass alle seine Töchter, also der hatte drei Töchter, einen Sohn, dass auch alle seine Töchter eine ordentliche Ausbildung und auch studieren. Ja. Also das war Anfang des 20. Jahrhunderts ja doch noch relativ ungewöhnlich. Ja. Also ich würde sagen, in meiner Familie ist es quasi normal, dass auch Mädchen studieren oder halt eine Ausbildung machen. Also würde ich sagen, von dort hatte ich schon mal irgendwie ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie nicht zu studieren oder keine Ausbildung zu machen. Und also das ist das eine. Und das zweite, meine Mutter war auch immer berufstätig, zwar eben ganz was anderes als Psychologin. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, also ich meine, das ist dann im Nachhinein schwer zu sagen, aber ich hatte auch eine Mathelehrerin in der Schule, die ich wirklich sehr gern hatte, ja, und von der ich halt auch diese Förderung eigentlich in der Mathematik bekommen habe. Und jetzt kann ich nicht genau sagen, ob sie wirklich ein Vorbild war, aber doch, es war irgendwie, okay, auch Frauen und Mathematik und technische Themen sind irgendwie nicht jetzt irgendwie was ganz Komisches. Und ich hatte auch das Glück, an das habe ich auch unlängst denken müssen, also ich habe mich auch schon relativ früh für Computer interessiert. Ich war auch so mit 14, 15 mal auf einem Computercamp und damals war das noch nicht so männlich. Ja, also das muss dann Anfang der 80er gewesen sein, also so 82, 83er. Und da war das in meiner Erinnerung ungefähr ausgeglichen. Ja, also da waren jetzt nicht unbedingt so viel mehr Buben als Mädchen. Und ich hatte dann auch in den letzten Jahren in der Schule schon eine Informatiklehrerin, ja, die irgendwie aus Eigeninitiative ihre eigenen PCs da in die Schule gestellt hat und auch also Informatikunterricht als Freifach unterrichtet hat. Also war irgendwie schon von einigen Seiten irgendwie zumindest das Thema gefördert.
Dass es auch Frauen machen.
Also, ja,
und
genau.
Während Sie jetzt gerade erzählt haben, habe ich gerade so nachgedacht. Bei mir war das auch so. Ich habe auch Frauen gehabt, die sowohl in Mathematik als auch Informatik bei uns in der Schule damals unterrichtet haben. Und Informatik, ich meine, das können sich die jungen Leute heute gar nicht mehr vorstellen, das war ja ganz anders.
Ja,
da waren wir weit weg von all diesen Anwenderprogrammen. Sondern, also wir haben Basic-Programmieren gelernt und Christbäume in Sternchenformat aus dem Nadeldrucker drucken.
Ja, genau.
Also ich habe damals nicht verstanden, wofür das gut sein soll für mich. Jahre später dann war es dann klar mit all den Office-Programmen, die dann auf den Markt gekommen sind.
Ja.
Also Frauen, die sozusagen in technischen Umfeldern oder zumindest, sagen wir mal, in mathematischen Bereichen tätig waren, wo irgendwie das schon ein bisschen normal für sie dann schon war. Ne,
genau. Also ehrlich gesagt war ich dann ziemlich erstaunt, wie ich weiß noch am ersten Tag auf der TU und wie ich da reingehe, das weiß ich noch, ja, in diesen Lehrsaal, ja, und da sind wirklich nur Männer, also das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ja. Also, dass da wirklich nur Männer sind, ja. Also bis auf eben diese 10 Frauen.
Die wenigen dann, ja genau.
Ja.
Sie sind ja jetzt seit Jahresbeginn, haben wir schon gesagt, CEO bei der Frequentis hier und haben dann auch schon, natürlich wie das so ist, wenn man neu in so eine Rolle kommt, gab es dann auch schon das ein oder andere Interview und den einen oder anderen Medienbericht über Sie und da hat unter anderem das österreichische Wirtschaftsmagazin Trend auch etwas über Sie gebracht, und zwar mit dem Titel Die Unerschrockene. Mhm. Ist das etwas, was Sie auch über sich sagen würden?
Ja, also ich finde, das war sehr treffend. Also mir wäre dieses Wort vielleicht nicht eingefallen. Aber es ist natürlich schon so, dass, ich würde jetzt nicht sagen, ich begebe mich nicht gerne in Gefahr, aber doch irgendwie mich aus meiner Komfortzone herauszubewegen und neue Dinge auszuprobieren und auch einmal was, wenn ich es noch nicht so genau weiß, wie es sein wird, es trotzdem zu machen, das, glaube ich, beschreibt mich ganz gut.
Mhm. Ja. Sie haben ja auch gesagt, dort, wo es schwierig wird, greifen Sie gerne hin.
Ja, genau.
Das heißt, Sie suchen schon ein bisschen auch die Challenge,
den Nervenkitzel. Ja, ja. Also, wie soll ich sagen, ich sage nicht nein. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich mich hingestürzt hätte, ja, aber irgendwann hat man halt dann auch so ein, wie soll ich sagen, also erwarten die Leute halt gewisse Dinge von einem, ja, und irgendwie habe ich mir da einen Ruf, würde ich sagen, erarbeitet, ja, dass ich eben auch gern schwierige Themen übernehme. Und das ist auch so, das mache ich immer noch gern.
Mhm. Ja. Das heißt, das wird jetzt auch Ihre Arbeit als CEO ein bisschen prägen, ja. Kann ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube, da kommen dann nur die schwierigen Sachen.
Wenn man dann
oder
jemanden
sehr viele
hat,
schwierige Sachen.
Ja, und vor allem hervorragend, wenn man dann jemanden hat, die auch keine Scheu hat davor.
Ja,
ne?
Genau, ja,
die dann
stimmt.
Sagt, mach das einfach. Ne?
Ja.
Mhm. Was waren denn so für Situationen in Ihrem Lebensweg, die Sie so ein bisschen eben aus der Komfortzone haben steigen lassen, die Sie über sich hinauswachsen haben lassen, wo Sie sagen, das waren wirklich so Schlüsselerlebnisse, wo ich gereift bin, wo ich was gelernt habe?
Naja, also es hat mich sicher das Studium sehr geprägt, eben wie schon gesagt, ja, das war irgendwie schon, also wie soll ich sagen, ein Studium an der TU ist sowieso sehr herausfordernd, ja, und dann natürlich in diesem sehr männlichen Umfeld, was mich dann eben am Anfang schon sehr überrascht hat, ja, weil ich eben aus einem ganz normalen neusprachlichen Gymnasium gekommen bin. Und also da habe ich schon wirklich viel gelernt, einfach an dem, also wie geht man an Probleme heran, wie geht man mit riesigen Stoffmengen um und so weiter, ja. Und noch irgendwie in einem Umfeld, was völlig anders ist als alles, was man vorher gewohnt war, ja. Und sonst, also natürlich immer diese Wechsel, dass man irgendwo, wo man sich irgendwie schon gemütlich eingerichtet hat und schon etabliert ist und anerkannt ist und dann dort rauszugehen und wieder was Neues zu wagen, ja, das hat mich sicher sehr geprägt. Und eins davon ist weiß ich jetzt gar nicht wie viele Jahren, ungefähr 10, 15 Jahren war so ein Thema, also wahrscheinlich eher 10, wo ich, also ein Projekt, wo es irgendwie alles gut gelaufen ist und so weiter. Und dann habe ich ein Softwareentwicklungsteam übernommen in einer Tochterfirma von der Frequentis, zwar schon auch in Wien. Und das war für mich ganz ein neues Thema und neue, also neues Team, neues Thema, alles neu, neue Firma. Ja. Und das war schon sowas, was, also das war irrsinnig herausfordernd, aber auch wirklich ein wahnsinnig positives Erlebnis. Ja. Also das dann auch zu meistern und auch dort dann anerkannt zu sein und so, also dass man irgendwie so, dass ich so das Gefühl gekriegt habe, es hängt vielleicht nicht am Thema, sondern wirklich an mir, ja, dass ich Dinge irgendwie lösen kann und auch anerkannt werde und so. Also das war
und auch
sicher
so dieses,
sehr prägend.
Ja. Dieses Gefühl, dass wenn Sie wo neu reinkommen, dass wenn Sie sich auch irgendwo noch nicht auskennen, dass Sie das dann auch schaffen,
genau.
Für sich auch so auf die Reihe zu kriegen und auch für die anderen natürlich, dass es dann
genau.
Gut ausgeht und
passt. Ja, genau.
Ja. Wir sprechen ja heute nicht über das Unternehmen Frequentis oder Ziele, die Sie jetzt in Ihrer Rolle als CEO, so vorhaben im Rahmen der Organisation. Mich interessieren vielmehr Ihre persönlichen Ziele. Was sind denn so Ziele oder so Anliegen, die Sie sich jetzt gesteckt haben in Ihrer neuen Aufgabe?
Na, mir ist irgendwie wichtig, dass ich jetzt meine Erfahrung, die ich jetzt über die vergangenen 25 Jahre irgendwie gesammelt habe, eben in diesen unterschiedlichen Bereichen der Frequentis und auch in ganz unterschiedlichen Rollen, ja, dass ich damit irgendwie es schaffe, Verständnis irgendwie für Probleme, wurscht, wo sie auftauchen, zu kriegen und auch irgendwie dazu helfen, diese Probleme zu lösen. Und insgesamt natürlich, wir sind generell halt in einem Wachstumsprozess, ja, und da irgendwie meine Kraft, ja, und Energie und Expertise dazu nützen, dass wir dieses Wachstum, nämlich auch in dem Sinne, dass wir in den Regionen viel wachsen, das gut einzusetzen, ja, dass wir das gut über die Bühne bringen. Mhm. Ja. Und natürlich, was mir sehr Spaß macht, ist, Menschen zu fordern und zu fördern, ja, in meinem Umfeld, ja, und das macht mir irrsinnig Spaß, ja. Also natürlich in der Position hat man da ganz andere Möglichkeiten, ja. Mhm. Man sieht natürlich viel mehr vom Unternehmen, ja, in meiner vorigen Position hatte ich einen ganz anderen Blickwinkel, mhm, ja, und da auch wirklich die Talente irgendwie zu erkennen, mhm, ja, und die auch zu fördern. Natürlich, wenn es Frauen sind, noch schöner. Mhm. Mhm. das ist so ein Thema, was mir jetzt aus heutiger Sicht sehr Spaß macht. Von den 4 Monaten, die ich jetzt in der Position bin. Und schon, also was für mich mit dem Wachstum zusammenhängt, ist natürlich, dass schon so Prozesse und wie soll ich sagen, fast Gewohnheiten, ja, die es halt bei uns im Unternehmen gibt, ja, schon hinterfrage, weil ich glaube, wenn wir wachsen wollen, müssen wir halt gewisse Dinge einfach auf andere Art und Weise tun.
Da kommt das wieder durch, so die Dinge, ja, genau, anders machen, als es ja, alle, genau, machen oder als es immer gemacht, ja, worden, genau, ist. Ja, ja, also zieht sich, ja, ein bisschen wie ein roter Faden durch, ja, dieses Anliegen, genau, auch, mhm, da jetzt was Neues reinzubringen. Mhm. Ja, Sie haben gesagt, also Menschen zu fördern, insbesondere Frauen, ist ja auch ein technisches Umfeld, in dem Sie hier, mhm, sind. Das heißt, wird trotzdem wahrscheinlich auch weniger Frauen geben in der Frequentis, als es Männer gibt,
ja,
auch wenn es vielleicht schon eine gute Quote gibt.
Ja, das sind wir, also ich weiß jetzt gar nicht, also wir schauen uns natürlich das Thema sehr intensiv an. Wir haben auch letztes Jahr so eine Frauen-Community bei uns in der Firma mal ins Leben gerufen, wo wir viel mit Mentoring und Austausch und Netzwerken und so arbeiten. Und das ist auch sehr schön, ja, weil manche überrascht sind, in welchen Bereichen es dann doch noch Frauen gibt. Ja. Wir sind ungefähr 1000 Leute da in dem Standort. Wir haben ungefähr, ich weiß nicht, 23-25% Frauen, weiß ich jetzt nicht, mhm, genau. Aber natürlich in diesen hardcore-technischen Bereichen sind es natürlich weniger. Ja. Aber umso schöner, wenn man sich dann trifft, ja, und sich austauscht. Mhm. Und natürlich, wir versuchen, also ich meine, Sie kennen das Thema eh, man kann nur, also man muss auf jeder Ebene schauen, ja, dass mehr Frauen sind, ja, damit einfach die Pools größer sind, dass man auch Führungskräfte und so weiter, halt weibliche Führungskräfte identifizieren kann, weil wenn unten schon nichts nachkommt, ja, also man muss wirklich von unten beginnen und das probieren wir jetzt schon verstärkt mit, weiß nicht, dass man anders ausschreibt, mit einem anderen Text und nicht so mehr offen das formuliert und nicht so ganz spezifisch auf die und die Skills, weil weiß man, dass Frauen sich dann eher abschrecken, wenn sie nicht jetzt genau 100% alle diese Skills haben.
Das ist immer noch so.
Ja, genau, das ist leider immer noch so. Ja. Also da versuchen wir schon irgendwie auch wirklich was zu ändern, dass wir da einfach mehr Nachwuchs kriegen. Mhm. Ja. Und also meine Wahrnehmung ist jetzt, ohne dass ich die Zahlen genau habe, dass das auch ganz gut gelingt. Ja,
ja, ist halt auch ein Prozess, ne, der,
genau,
der braucht halt auch ein bisschen Zeit.
Genau, dann, genau.
Und Aufmerksamkeit. Ja, das Thema Female Leadership ist ja so die letzten 10 Jahre so richtig schön, sagen wir mal, gehypt worden, kann man fast so sagen. Was sind denn so nach Ihrer Erfahrung die Stärken, die Frauen denn einbringen und auch in so gemischte Teams? Was machen Frauen anders in Führungsrollen als Männer?
Ja, also ich habe es eh vorher schon gesagt, mein Sample ist halt ein bisschen klein, ja, weil es gibt eben jetzt nicht so viele, aber mein Eindruck ist schon eben, dass Frauen sich oft leichter tun, also schwierige Themen anzusprechen, für Klarheit zu sorgen, transparent zu sein, auch in, also wenn schwierige Themen anzusprechen sind. Und meine Wahrnehmung ist auch, dass generell schon, also ich kann, das ist jetzt irgendwie schwer zu sagen, worauf das wirklich beruht, aber die Kommunikation schon oft sehr gefördert wird, wenn Frauen in einem Team sind.
Wird mehr gesprochen drüber,
ja,
also mehr gesprochen
genau,
grundsätzlich.
Genau, ja. Und irgendwie so, ich meine, es kann nicht sein, dass das vielleicht eine Eigenschaft von Frauen in der Technik ist, das weiß ich jetzt nicht, ja, aber so auch wirklich auf den Problemen drauf zu bleiben, bis sie gelöst sind. Ja. Mhm. Also das finde ich ist schon eine Eigenschaft, die ich eher bei Frauen beobachte als bei Männern. Mhm. Ja.
Woran liegt es denn, ich meine, ein paar Dinge haben wir eh schon angesprochen, aber woran liegt es denn in Ihren Augen, dass im 21. Jahrhundert immer noch so wenig Frauen in Top-Führungspositionen sind?
Also ich glaube, dass die Menschen, die also Führungskräfte auswählen, zu wenig daran denken, ja, also zu wenig daran denken, dass, also welche Talente es einfach gibt, ja, und da einfach die Frauen zu wenig im Blick haben, ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist eben schon, dass Frauen zu wenig hier schreien, ja. Also sich, glaube ich, oft das nicht zutrauen, ja, und sich denken ebenso, wie wir gesagt haben, bei den Ausschreibungen auch für Stellen, sich denken, puh, vielleicht kann ich das nicht oder ich kann es vielleicht nicht 100% oder so, und sich dann einfach nicht trauen, da irgendwie sich zu melden.
Mhm. Wie war das denn bei Ihnen jetzt, wie die Stelle frei geworden ist? Haben Sie sich beworben?
Das war irgendwie für mich sehr spannend eigentlich, ja, weil ich hätte nie, also wenn Sie mich vor 2 Jahren gefragt hätten, können Sie sich das vorstellen, im Vorstand, sicher nicht, ja. Und dann war es aber so, dass, also der Prozess war so, dass, also intern hat es halt einfach eine Liste gegeben von Kandidaten und Kandidatinnen, wo halt Vorstand und Aufsichtsrat sich vorstellen konnten, dass die geeignet wären, und die wurden eingeladen, und dann wurde halt über eine Personalberatungsfirma halt externe gesucht, und dann gab es halt ein Assessment und Hearings und alles Mögliche, ja, und ja, und dann hat mich der eine Vorstand hat mich halt gefragt, ja, ob ich mir das vorstellen kann, ja. Und dann so habe ich mir gedacht, okay, ja, wer andere kann es wahrscheinlich nicht besser. Ja. Also dann probiere ich das halt einfach, und habe mir gedacht, ja, wenn ich es nicht wäre, habe ich es zumindest probiert. Ja. Ja, und dann bin ich nach langem, also es war schon ein sehr aufwendiger Prozess mit sehr vielen Stufen, ja, haben sie sich für mich entschieden.
Also Sie sind auch durch alle Hearings gegangen,
ja,
mit den anderen Kandidaten?
Ja. Also, mehrere Hearings und Vorstand und Aufsichtsrat und Personalberatungsfirma und Assessment und weiß nicht was.
Ja, alles. Das ist immer sehr, sehr aufwendig.
Ja.
Aber also ich persönlich finde solche Prozesse immer aber auch sehr spannend, weil man schon noch einmal auch ein bisschen aus seiner Komfortzone gerückt
genau.
wird, oder?
Ja, und es war so für mich so, also ich habe mir dann gedacht, auch also beim letzten Hearing, was man dann halt vom Aufsichtsrat hat, habe ich mir gedacht, ja, die werden schon richtig entscheiden. Also ich habe auch gedacht, wenn es wer andere wird, wird es auch passen. Ja. Und ja, also ich finde, es war wirklich ein sehr interessanter Prozess, und ich habe schon im Prozess viel gelernt, also auch, so wie Sie sagen, über mich selber und über die Firma und über die anderen. Ja. Also es war wirklich interessant.
Genau, und dass man dann einfach so auch wirklich mit der Haltung reingeht, ich schaue jetzt, dass ich das Beste geben kann, dass ich geben kann, und wenn das jetzt nicht genügt, dann ist es auch okay.
Genau, ja? Genau so war meine Einstellung.
Und dann kann man das auch gut jemand anderem übergeben.
Ja. Genau.
Und das mehr so als Experiment für sich selber auch zu sehen und zu sagen, okay, schauen wir mal, was passiert.
Ja, genau.
Und meistens geht es ja dann gut, wenn man mit der Haltung reingeht, weil man sehr locker wird.
Ja,
und nicht so verkrampft.
Ja, genau. Ja, also das ist eben mit diesem Hirschrein. Ja, ich hätte auch sagen können, nein, traue ich mich nicht. Ja.
So wie vor 2 Jahren hätten Sie vielleicht länger gezögert.
Weiß ich jetzt gar nicht, aber ich meine, irgendwie ich hätte nicht gedacht, dass man mich fragt, sagen wir so, vor 2 Jahren oder halt. Ja. Oder bis jetzt vor 2 Jahren war es ungefähr.
Ja. Also halt, Das heißt, mehr aufzeigen, mutiger sein, sich bewerben.
Ja, und auch sich wirklich selber das zutrauen, ja, und wirklich auch so dieses, also im Vergleich mit anderen, ja, sich, also wirklich zu denken, warum soll es mir andere besser machen, ja. Es ist nicht so. Also jemand anderer macht es anders.
Anders,
ja,
aber genau. Aber nicht aber zwangsläufig nicht, besser.
Genau.
Ja. Ja, ja. Und die Frage ist auch immer, was heißt besser? Ne?
Was genau, genau. Was sind die Kriterien? Ja,
nicht
die
so wirklich bewertbar.
Ja,
ja. Ja. Sie haben ja eine ganze Riege an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Sie jetzt quasi führen. Mhm.
Ja,
wie viele sind das?
Naja, jetzt, ich habe irgendwie überlegt bei der Frage, also jetzt von den Bereichen, ja, also sagen wir mal, wenn man jetzt sagt, die erste Ebene, die unter mir ist, sind es jetzt nicht so viele, sind es fünf. Ja. Mhm. Aber natürlich drunter die Organisationen, kann ich jetzt nicht sagen, sind es viele.
Ja, ja, ja. Aber fünf Direct Reports sozusagen.
Ja, ja, mhm. Genau. Ja.
Wenn ich so jetzt eine dieser Personen fragen würde, wer denn der Mensch Monika Haselbacher ist, was würden die mir antworten?
Puh.
Macht sie aus? Oder wie?
Also das ist lustig, weil also manche kenne ich natürlich besser und manche weniger gut. Ja. Aber ich glaube, also ich hoffe zumindest, sie würden sagen, jemand, der sehr zugewandt ist. Ja. Also ich versuche immer irgendwie in diesen Themen, die da zu mir gebracht werden, ja, wirklich da sehr zugewandt sein, irgendwie gemeinsam überlegen, was wir da tun. Ja. Und ja, ich hoffe irgendwie, dass es würde rauskommen, fair. Ja? Also ich versuche mich immer sehr fair zu verhalten. Ja? Und sehr lösungsorientiert.
Mhm. Was macht Ihnen denn in Ihrer Führungsarbeit am meisten Spaß und in der Arbeit mit Ihren Reports?
Was mir am meisten Spaß macht, sind also die vielen neuen Themen, weil also ich komme ja ganz aus der Projektabwicklung, ja, und das ist natürlich auch jetzt in meinem Bereich, aber ich habe auch viele andere Bereiche, also Quality, Safety und so weiter. Mhm. Also da sind einfach sehr viele neue Themen drinnen, ja, und mich fasziniert das, ja, auch, also mich freut auch wahnsinnig, mit was für einem Engagement die Leute da arbeiten und was sie auch, also ich bin absolut fasziniert, was sie weiterbringen bei den Themen, ja. Mhm. Und wie generell sie, also so das, was wir da machen in der Frequenz, so unterstützen und mit was für einem Herzblut die alle dabei sind. Mhm. Ja, also das finde ich sehr schön und wie gesagt, diese neuen Themen und auch so, also mich fasziniert diese, also ich muss ja dann oft Entscheidungen treffen, ohne dass ich irgendwie jedes Detail weiß, ja, und also das ist jetzt wieder mein Learning, ja, also dass ich versuche halt Zusammenhänge zu verstehen und das dann mit meinen Direct Reports zu verproben und dann halt auch zu sehen, wie schön das ist, wenn die Dinge umgesetzt werden.
Das heißt auch ganz viel Vertrauen auf das, was Ihnen Ihre Leute zutragen,
ja,
weil eben man nicht mehr ganz in die Tiefe gehen kann, das hört sich dann irgendwann einmal auf, ne?
Genau.
So viel.
Genau.
Und Vertrauen darauf zu haben, dass die schon gut, die und ihre Leute schon gut ihren Job gemacht haben, damit sie eine gute Entscheidungsbasis haben. Mhm. Sie sind jetzt schon länger Führungskraft, also jetzt CEO, aber davor ja auch schon einige Jahre. Ich glaube, 70 Personen waren das vorher in der Organisation, die Sie verantwortet haben. Was haben Sie denn gelernt in Ihrer Führungsrolle? Was waren so die größten Lernerfahrungen, auch im Sinne Ihrer persönlichen Kompetenz, würden Sie sagen? Wofür war das wertvoll, auch für Sie als Mensch?
Also sicher, dieses Vertrauen ist, glaube ich, ganz ein wichtiges Thema. Ja. Also Vertrauen in die Menschen gegenüber als Menschen, aber auch in dem, was sie können, also in die Kompetenz. Ja. Und diese offene Kommunikation. Ja. Und überhaupt, also da habe ich jetzt, sagen wir schon, auch, weil Sie vorher selber von Ihrer eigenen Coaching-Ausbildung gesprochen haben, also da habe ich mir schon auch wirkliche Skills angeeignet, ja, also im Sinne, wie moderiert man Themen, wie bringt man Leute in Konflikten zu einer Lösung, also so ganz viel und was man, finde ich, dann das Glück hat, wenn man das jetzt irgendwo lernt, ja, und man hat eine Führungsaufgabe, dass man das dann auch wirklich üben kann, ja, und umsetzen kann. Ja. Also dieses, was ja alles irgendwie zum Thema Führung dazu gehört, ja. Mhm. und schon auch dieses Thema, also in schwierigen Situationen, ja, sei es jetzt, wenn Mitarbeiterinnen also selber Probleme haben, ja, also persönliche Probleme oder wenn es irgendwie Projektprobleme gibt oder so weiter, ja, also auch mit solchen Situationen gut umzugehen, ja, also da habe ich sicher am meisten gelernt.
Mhm. Welche Eigenschaften braucht man denn so als Frau in einer Führungsrolle? Ist da hilfreich und wichtig zu entwickeln oder mitzubringen?
Also ich finde, entwickeln ist sicher wichtig, dieses, also Kommunikation, das kann man auch lernen, irgendwie das Zuhören, aktiv zuhören, auf den anderen einzugehen. Ja. Ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Skill, den man braucht. Ja. Und wirklich so eine Verbindung zu schaffen irgendwie zum anderen. Mhm. Ja. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, jetzt in meinem Bereich ist schon wichtig, also man sollte schon vom Inhalt auch was verstehen, ja, finde ich. Ja. Also, ich weiß nicht, kennen Sie auch von Ihrem Bereich, ist natürlich schwierig, Entscheidungen zu treffen, wenn man gar nicht weiß, worum es geht. Ja. Also, selbst wenn ich aus meiner Komfortzone rausgehe, ich würde jetzt nicht in einem, weiß nicht, Lebensmittelkonzern zum Beispiel eine Vorstandsrolle übernehmen. Ja. Also, das finde ich schon wichtig. Ja. Mhm. Also auch mit dem Team neue Sachen auszuprobieren. Ja. Also das finde ich auch wichtig, ja, und sie da auch irgendwie immer mitzunehmen. Ja. Also auch Teams, finde ich, muss man immer wieder challengen, dass sie auch aus ihrer Komfortzone rausgehen, weil sonst meistens die Themen stagnieren. Ja. Also vor allem im technischen Bereich. Man muss wirklich immer schauen, dass man auch inhaltlich, sei es jetzt durch Prozesse oder wirklich Technologie, den Leuten die Möglichkeit auch gibt, sich weiterzuentwickeln. Und das machen die Leute unterschiedlich gern. Und sie da auch wirklich immer mitzunehmen.
Jetzt ja, seid ihr ja in einer Branche, die sich vor allem auch sehr schnell verändert. Ja. Also da ist ja ununterbrochen irgendwas Neues. Ja. Kann ich mir jetzt schwer vorstellen, wie man da so in der Stagnationsphase bleiben kann. Also ich glaube, das geht eh
naja,
kaum, oder?
Es ist ja zwar, sind wir jetzt von der Technologie, ist es eine schnelllebige Branche, aber von den Kunden ist es ja eher, also sind es ja, wir haben sehr viele Behördenkunden, also Flugsicherungen, Bahn, Infrastruktur und so weiter, ja. Also da ist es eher so, dass man schauen muss, diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, also einerseits natürlich diese Projekte sind sehr langlaufende Projekte und müssen über 10, 15 Jahre auch natürlich in der Wartung sein. Das heißt, man braucht schon durchaus auch Leute, die das auch gerne machen. Ja. Aber andererseits, ja, das kann schon passieren. Ja. Also dass man das stagniert, wenn man nicht schaut, also wo kann man neue Technologie quasi in die bestehenden Systeme integrieren. Also das ist schon durchaus eine Herausforderung. Mhm. Ja. Und wenn man da nicht immer auf Zack ist, kann es schon passieren, dass man irgendwo mal aufs Abstellgleis gerät.
Also dranbleiben ist das Thema.
Ja, und vor allem für die Teams ist es insofern wichtig, weil also wenn man nicht versucht, bei den Teams, die jetzt sagen wir an einem Produkt zum Beispiel arbeiten, dass man dort immer wieder Innovationen reinbringt, dann macht es halt einfach ein anderes Team. Das ist das Problem. Also wir als Firma natürlich sind immer am Puls der Zeit, aber jetzt wenn man aufs Team-Level schaut, müssen die halt auch schauen, dass sie immer irgendwo was Neues dazu nehmen.
Dranbleiben.
Genau. Mhm.
Wir haben jetzt über die Eigenschaften gesprochen, die Führungsfrauen brauchen oder was hilfreich ist, wenn sie die mitnehmen. Was ist denn so etwas, worauf sie sich bei sich selbst immer wieder verlassen können? Also was ist so der fixe Anker, wo sie wissen, wenn es hart auf hart geht, das ist immer mit dabei?
Ja. Also ich würde sagen, mein Humor, ja, ich glaube, den habe ich immer dabei und der hilft auch oft, ja, angespannte Situationen zu entschärfen. Und das andere, was wir eh schon angesprochen haben, einfach die Fähigkeit, schwierige Situationen einfach offen anzusprechen.
Also um sich das, denen auch zu stellen.
Ja, genau. Ja. Ja. Und auch, wie soll ich sagen, auch die Erfahrung zu machen, es reißt einem niemand den Kopf ab. Ja. Und es geht im Endeffekt dann immer irgendwie gut aus. Ja.
Und dass es wahrscheinlich sogar wichtig ist, dass das jemand tut, ne?
Genau.
Sonst passiert es nicht.
Genau, genau.
Also so manchmal vielleicht nicht so lustig, ja, keine Frage.
Es ist nicht lustig, ja, das stimmt. Ja. Da hilft wieder der Humor.
Es freuen sich wahrscheinlich nicht alle drüber, ja. Aber da hilft der Humor und diese innere Haltung. Mhm. Wir sind ja jetzt gerade so in einer sehr spannenden Zeit, auch gesellschaftlich. Vieles ist im Umbruch, vieles muss sich verändern, vieles verändert sich gerade. Das eine vielleicht zum Guten, das andere gerade schwierig, wenn man sich so umschaut, auch im Sinne der Teuerung und so weiter. Also gerade sehr spannende Zeiten, die wir da haben. Und Prognosen, was die Zukunft betrifft, sind ja immer schwierig. Mhm. Ja. Da gibt es ja den schönen Spruch, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, was einem blühen wird, das weiß nicht mal der Gärtner.
Stimmt.
Finde ich sehr nett. Ja. Und so geht es uns allen. Also wir versuchen natürlich wahrscheinlich immer wieder so Prognosen abzugeben, wohin es denn geht in Zukunft. Welche Fragen muss sich eine Führungskraft heute stellen in Bezug auf die Zukunft? Was sind so wichtige Fragen, mit denen Sie sich vielleicht auch auseinandersetzen in Bezug auf die Zukunft?
Also wichtige Fragen in Bezug jetzt auf die Firma, finde ich, ist schon das Thema, also wie finden wir gut und wie finden wir und wie können wir sie auch halten, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, also das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen jetzt im Moment. Ja, also da ist einfach sehr viel im Fluss und vieles ändert sich. Ja. Auch wie wollen die Leute arbeiten, ja, was bedeutet das, also für mich als Führungskraft, aber auch für meine Führungskräfte, ja, weil, also das finde ich sehr herausfordernd, ja, also mit diesen Randbedingungen irgendwie überhaupt noch so Teams irgendwie zu formen, ja. Mhm. Und dann natürlich das ganze Thema Umwelt beschäftigt uns und mich natürlich schon auch, ja, also wie können wir da unseren Beitrag leisten. Also ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt und was uns auch als Firma beschäftigt natürlich. Ja, und wie soll ich sagen, ja, unser Wachstum habe ich eh schon angesprochen, ja, also da auch eine gute Balance zu finden, ja, zwischen was ist zu wenig und man stagniert und was ist aber dann zu viel und man verschluckt sich. Ja.
Kommt keiner mehr mit.
Ja. Also das ist auch, glaube ich, ein echtes Zukunftsthema. Ja.
Das heißt also auch gerade in Bezug auf neue Mitarbeiter und auch die Sie haben, zu halten, dass das Thema auch Flexibilität, dass die
natürlich,
Firma
ja.
Am Schirm haben muss,
ja,
ne,
genau.
in vielerlei
ja.
Hinsicht, also wie
ja.
eh sämtliche Organisationen
ja,
draußen.
Genau.
In Bezug auf Arbeitsplatzgestaltung,
genau,
in Bezug
genau.
auf Arbeitszeitgestaltung
genau. mhm.
und all diese Dinge.
Mhm.
Und dass natürlich auch viel weniger Menschen nachkommen, als vorher da waren, weil die geburtenstarken Jahrgänge jetzt
genau.
langsam
genau.
also in Richtung Pension gehen, beziehungsweise in anderen Rollen sind, wo das
genau.
nicht mehr ganz so einfach zu
genau.
finden sind.
Genau. Ja. Also und das gut. alles sind halt Herausforderungen, die, also wie soll ich sagen, die haben eh alle.
Ja.
Ja. Und da wird sicher darauf ankommen, wie gut wir das managen, dass wir halt auch uns gegenüber dem quasi dem Mitbewerb auf dem Arbeitskräftemarkt ja, irgendwie behaupten.
Ja. Ja. Ja, absolut. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung für die meisten. Ne?
Ja, und es ist aber dann auch wirklich, also das, was wir halt sehen und was ich auch schon in einer kleineren Firma gesehen habe, wo ich vorher war, man hat halt auch wirklich die ganze Bandbreite, ja, also von Leuten, die lieber jeden Tag ins Büro kommen und andere, die am liebsten nie im Büro sind, ja, mhm. und wie man das halt gut zusammenbringt, ja, dass jeder gut produktiv sein kann und auch die Firma was davon hat, also da lernen wir, glaube ich, alle noch,
mhm.
ja. Und, ja. und man muss auch sagen, es ändert sich dann auch wieder bei Einzelpersonen. Ja, die können einmal, weiß nicht, vor einem Jahr sind es noch lieber zu Hause gewesen, jetzt sind es drauf gekommen, na, ist vielleicht doch nicht so, ich will doch wieder in die Arbeit kommen. Ja, also auch da.
Und auch je nach Lebensumständen.
Ja, also es ist für
ob
jede.
Ob die Kinder gerade klein
genau,
sind oder ob sie
genau,
schon älter sind oder
genau,
ob man jetzt in der Nähe wohnt oder nicht in der
genau,
Nähe wohnt.
Ja, das also das sind einfach sehr viele Aspekte und,
ja.
und das macht, glaube ich, also für jede einzelne Führungskraft ist das, glaube ich, eine große Herausforderung. Ja.
Alle unter den Hut zu bringen.
Genau, ja, und auch irgendwie zu überlegen, wie kann man trotzdem als Team zusammenarbeiten und ja, ist halt anders jetzt, es können so viele, ja, also werden wir das auch lernen.
Ja, also ich denke, es ist nicht unlernbar,
ja,
aber es ist halt auch wieder ein Schritt,
genau.
Etwas anders machen zu müssen.
Genau, genau, genau.
Das als, ist es. Als es
ja.
in der Vergangenheit vielleicht auch
ja.
gelernt und gewohnt war.
Ja,
ne?
ja.
Ja. Wenn Sie heute nochmal 20 wären.
Oh Gott.
Ja, das ist auch mein persönlicher Impuls, wenn ich so eine Frage gestellt kriege. Aber wenn Sie heute noch mal 20 wären, was würden Sie denn anders machen in Ihrem Leben? Gibt es so etwas, wo Sie sagen, das hätte ich vielleicht doch machen sollen oder nicht machen sollen?
Also fallen mir jetzt ganz konkret eigentlich nichts ein. Ja.
Das ist eine schöne Antwort. Ja. Passt alles.
Ja, eigentlich passt alles, ja.
Sehr fein. Und dann hätte ich noch so die allerletzte Frage an Sie. Die Hörerinnen meines Podcasts sind ja vorrangig weibliche Führungskräfte, beziehungsweise vor allem auch frisch gebackene Frauen in Führungsrollen. Und jetzt wäre meine Frage an Sie mit der vielen Erfahrung, die Sie mitbringen. Mhm. Welche drei Tipps haben Sie denn für angehende Frauen in Führungsrollen? Was möchten Sie denen mitgeben?
Also sich was zutrauen, ja. Aber auch sich Hilfe holen. Ja, wenn man einmal auch nicht weiter weiß oder vielleicht schon prophylaktisch, ja, bevor man irgendwo hinkommt, wo man nicht weiter weiß. Also ich habe auch immer Coaching in Anspruch genommen, ja, und finde ich wahnsinnig nützlich, ja, eine Sicht von außen zu bekommen. Ja. Und das Dritte ist zuhören und Fragen stellen. Ja, sind so, würde ich sagen, meine drei.
Die drei.
Ja, meine drei Highlights.
Ja, vielen Dank, Frau Hasbacher, für das feine Gespräch.
Sehr gerne, ja, hat mich sehr gefreut.
Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt und ihn weiterempfiehlst. Ja, und aktuelle Infos für dich als Leaderin findest du auf meiner Webseite die-brillante-leaderin.com oder für Organisationen auf karin-weigel.at. Beide Links findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn du vorbeischaust. Herzlichst, deine Karin.